Polish Radio External Service.
Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Z Jugendin Polnischen Rundfunk am Samstag. Ich bin Joachim Czesierski. Dzień dobry. Sein Buch hat die Emotionen der deutschen Leser hochkochen lassen. Seine Befürworter meinen, der Literaturforscher Professor Dirk Oschmann habe das ausgesprochen, was viele seit langem gespürt hätten, es aber nicht in Worte fassen konnten oder wollten. Seine Kritiker behaupten, er sei schlicht ein undankbarer Nestbeschmutzer aus dem Osten. Das Buch »Der Osten, eine Erfindung des Westens« wurde zum Bestseller. Es scheut vor Vereinfachungen nicht, sagt dennoch viel über das deutsch-deutsche Verhältnis, aber auch über die Beziehungen zwischen dem westlichen und östlichen Teil Europas. Jakob Kuckler hat sich mit dem Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann nach einer Buchpräsentation in Polen getroffen.
Dirk Oschmann, Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Leipzig. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Wir sprechen heute über Ihr Buch »Der Osten, eine westdeutsche Erfindung«. Es kommt nicht allzu oft vor, dass ein Literaturprofessor zum Bestseller-Autor wird. Wie fühlen Sie sich als ein sehr gut verkaufter und sehr viel diskutierter Akademiker?
Das ist eine Erfahrung, mit der ich nicht gerechnet habe und an die ich mich immer noch gewöhnen muss. Eigentlich auf Deutsch würde ich sagen, es fühlt sich an, als wäre ich im falschen Film. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Ja, ich habe dann auch gedacht, dass ich jetzt, nachdem das Buch veröffentlicht ist, mich auch der öffentlichen Diskussion stellen muss. Und das mache ich auch, weil ich es auch nach wie vor wichtig finde.
Und war das nicht gerade Ihr Ziel, eine Lawine ins Rollen zu bringen, eine Diskussion herbeizuführen?
Mein Ziel war schon, eine Diskussion herbeizuführen, aber ich hätte mir das Ausmaß der Debatte nicht vorstellen können. Also das war überhaupt nicht absehbar, das kann man ja auch nicht steuern, das kann man nicht lenken. Ich finde es aber natürlich trotzdem gut, dass die Debatte jetzt so breit geführt wird und vielleicht ändert sich ja tatsächlich hier und da etwas. Aber absehen kann man das nicht.
Es hat alles mit einem FAZ-Artikel angefangen. Gleich nachdem es online gestellt wurde, haben Sie die ersten Reaktionen zu spüren bekommen. Was waren das für Kommentare? Was waren das für Reaktionen?
Also man kann die Reaktionen so ein bisschen aufteilen. Es gibt sozusagen erstmal generationell verschiedene Reaktionen. Ich könnte sagen, ich habe ja viele tausende Zuschriften bekommen per Post, aber vor allen Dingen per E-Mail, aber auch durch die ganzen Reaktionen bei den Veranstaltungen, die ich hatte. Diejenigen im Osten, die vor 1980 geboren wurden, nehmen das Buch eher positiv auf. Die, die jünger sind, nehmen sehr viel heterogener auf. Ja, da sind sozusagen die Reaktionen von Zustimmung bis radikale Ablehnung oder auch Unverständnis, warum man so ein Buch schreiben muss, warum soll man sich überhaupt noch mit dem Thema beschäftigen. Also unter den Jüngeren ist es breiter. Dann gibt es noch einen Unterschied natürlich zwischen der Rezeption im Osten und im Westen. Das Buch wird zu 80% im Osten gelesen, zu 20% im Westen. Im Westen sind es dann vielleicht auch teilweise ehemalige Ostdeutsche oder Leute, die aus dem Osten in den Westen gezogen sind. Und aus dem Westen bekomme ich dann auch vorwiegend Rückmeldungen von den älteren Westdeutschen. Von Westdeutschen, die jünger sind als 40, habe ich gar keine Rückmeldung bekommen. Die interessiert es überhaupt nicht. Das ist kein Thema für die.
Und taucht auch die Frage auf, wie kann man so undankbar sein für all das Gute, das der Westen dem Osten gebracht oder gegeben hat?
Das ist ja ein Dauerbrenner in der Westwahrnehmung, dass der, also das ist ja eine eingeführte Figur inzwischen, der undankbare Ostdeutsche, und zu dem gehöre ich jetzt auch, dann bin ich vielleicht auch ein Nestbeschmutzer oder einer, dem man doch alles gegeben hat und der sich jetzt so daneben benimmt. Aber für mich war es ganz wichtig, dass ich mit meiner subjektiven Perspektive und auch in aller Drastik die Dinge anspreche, und viele, und das ist auch Teil der Rezeption, viele, egal woher sie kommen, sind doch auch dankbar, dass die Dinge so ungeschminkt und so deutlich angesprochen werden. Und manche sagen auch, es ist gar keine Schematisierung, keine Übertreibung, sondern so nehmen sie die Zustände auch wahr. Ja, das ist ganz häufig auch eine Rückmeldung, die ich bekomme.
Die Sachen nennen Sie beim Namen. Ist es aber nicht manchmal zu plakativ, zugespitzt?
Also ich beschreibe ja und begründe ja auch das Verfahren der Zuspitzung und der Schematisierung. Im Deutschen gibt's ja die Redewendung, man muss mal den Wald vor lauter Bäumen wiedersehen. Und ich wollte eben nicht die einzelnen Bäume zählen, sondern ich wollte den Wald wieder ins Bewusstsein heben, dass die Unterschiede eben so groß sind und wozu die Unterschiede beitragen und dass die öffentliche Beschreibung des Ostens eben zum dauerhaften Problem geworden ist. Wenn man zu einem Kind, und das ist ja eine sehr paternalistische Struktur, ja, der Soziologe und Politologe Ivan Krastev beschreibt das als Lehrer-Schüler-Verhältnis für Gesamteuropa. Er sagt, nach 1989 hat sich sozusagen der Westen im Wesentlichen als Lehrer begriffen und die osteuropäischen Länder, die aus dem Joch der Sowjetunion entlassen wurden, als Schüler. Und so ähnlich funktioniert das hier auch. Und ich würde sagen, es ist auch so eine Eltern-Kind-Beziehung, wenn die Eltern dem Kind 20 Jahre lang erzählen, dass es nichts taugt, dass es nichts kann, dass es faul ist, dann wird natürlich ein pathologisches Subjekt entstehen. Und so ähnlich ist es hier auch. Ja, das sind ja die großen Muster, mit denen der Osten beschrieben wird, dass die Leute im Grunde in irgendeiner Weise defizitär sind, dass sie unfähig sind und anderes mehr. Ich habe das da auch an vielen Beispielen gezeigt. Und das habe ich sozusagen in dieser vereinfachten Form gezeigt, damit man tatsächlich mal das wieder deutlicher sieht. Wenn Sie anfangen zu differenzieren, wogegen ich mich explizit ausgesprochen habe, dann wäre das Buch auch nicht mit so einer Durchschlagskraft ausgestattet gewesen. Ja, das Nicht-Differenzierende, sondern das Zugespitzte ist Teil seiner Wucht, die es entfaltet hat. Und ohne diese Vereinfachung, die ich auch gar nicht beschweige, sondern die stelle ich offen aus. Ich sage, das ist ein strategisches Mittel, um diese Wucht zu erzeugen. Trotzdem hätte ich mir nicht vorstellen können, dass es so eine Wucht entfaltet.
Im Westen gibt es das Saarland, gibt es Nordrhein-Westfalen, gibt es zum Beispiel Bayern und im Osten nur den Osten?
Genau, das ist sozusagen eins der großen Muster. Es gibt den Osten und es gibt die Ostdeutschen und es wird im Grunde immer homogenisiert, während der Westen sich selber natürlich in seiner ganzen Vielfalt, in seiner ganzen Heterogenität, in seiner ganzen Diversität auch wahrnimmt. Niemand würde annehmen, dass Gelsenkirchen dasselbe ist wie München. Ja, aber für den Osten wird immer so getan, als sei das alles dasselbe, als sei Sonneberg dasselbe wie Leipzig oder Eisenhüttenstadt. Auch da gibt's gewaltige Unterschiede soziokultureller Natur, mentalitätsgeschichtlicher Natur und anderes mehr. Und es geht auch darum, darauf hinzuweisen, dass sich die Dinge nur ändern, wenn man differenzierter über den Osten spricht. Ja, also was ich auch im Buch gemacht habe, ich habe den Diskurs gespiegelt, den der Westen über den Osten führt. Er führt nämlich einen undifferenzierten, schematisierenden Diskurs und ich habe mal so undifferenziert über den Westen gesprochen, wie der Westen undifferenziert über den Osten spricht.
Und für den Osten steht exemplarisch Sachsen, das Sie mit kurzen Sätzen beschreiben. Alle waren bei der Stasi, alle waren gedopt, alle sprechen Sächsisch, alle sind Nazis. Wie werden solche Sätze im Westen wahrgenommen?
Also ich kann gar nicht wirklich sagen, wie das wahrgenommen wird. Manche lachen auch, so wie Sie es jetzt gemacht haben, weil sie sich vielleicht ertappt fühlen, ja, weil sie das sozusagen tief in sich drin vielleicht denken oder schon mal gedacht haben. Ich habe dieses Kapitel, wo das dann drin steht, auch mal dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer vorgelesen. Für den war das harter Tobak. Und natürlich hört man das nicht gerne, aber tatsächlich ist es die Summe, die ich gezogen habe aus den Zuschreibungen, die es gibt. Ja, wenn Sie sich den öffentlichen Raum ansehen, im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen, dann kommt das am Schluss raus, dass der Osten im Wesentlichen immer als hässlich und dumm und defizitär dargestellt wird. Letztes Jahr hat der Springer-Chef Döpfner ja öffentlich gesagt, die Ostdeutschen sind entweder Nazis oder Kommunisten. Ja, daran kann man sowas sehen. Und das sind die Meinungsführer in den gesellschaftlichen Eliten. Es geht mir ja nicht um die privaten Zusammenhänge zwischen Ost und West. Es geht mir nicht darum, sondern es geht mir darum, welches öffentliche Bild herrscht und was macht das öffentliche Bild mit der Gesamtgesellschaft? Welche negativen Entwicklungen sind diesem öffentlichen Bild zuzuschreiben und dann in Konsequenz auch dem Wahlverhalten beispielsweise im Osten?
Sie rechnen mit dem Westen sehr scharf ab. Weiß aber nicht so, dass es Ende der 80er Jahre eine sehr, sehr große Zustimmung für die politischen Veränderungen und dann später auch für die Wiedervereinigung Deutschlands gegeben hat im Osten.
Natürlich, also das ist überhaupt keine Frage. Diese Zustimmung hat es gegeben. Man könnte kurz sagen, der Osten wollte Westen werden, unbedingt und mit aller Macht. Man hat es ja auch in den Abwanderungsbewegungen gesehen, man hat es an den Fluchtbewegungen gesehen, noch vor dem Mauerfall, aber natürlich noch stärker danach. Viele Leute sind weggegangen, einfach um bessere Lebensmöglichkeiten zu haben, um mehr Geld zu verdienen. Aber natürlich hatte man auch gehofft, dass man die Wiedervereinigung auf Augenhöhe durchführt. Dass also Ost und West sozusagen als gleichberechtigte Partner in diese Wiedervereinigung gehen. Das war unter bestimmten Hinsichten gar nicht möglich, ökonomisch beispielsweise. Aber es war sozusagen von Anfang an dieses Gefälle da, auch in der Wahrnehmung. Und dieses Gefälle hat sich eben bis heute nicht bereinigt oder geändert. Und niemand hat 1989 gedacht, dass die Lebenschancen für Ostdeutsche nach wie vor, also 35 Jahre später, immer noch signifikant niedriger sein würden. Und das ist aber so. Die Verdienstmöglichkeiten sind geringer. Der Osten verdient 20% im Durchschnitt weniger. Die Lebenschancen sind geringer. Die Teilhabechancen sind geringer. Und weil die Lebenschancen geringer sind, ist übrigens die Lebenserwartung auch niedriger im Osten. Nach wie vor, 35 Jahre nach der Wiedervereinigung. Und das sind Zustände, die ich hier scharf kritisiere. Ja, es geht nicht darum zu sagen, die Wiedervereinigung wäre falsch, sondern es geht darum, dass die Teilhabemöglichkeiten für den Osten sich verbessern müssen. Ja, es geht darum, die Defizite, die nach wie vor existieren. Es hat viele positive Entwicklungen gegeben, aber es gibt auch viele Defizite und man muss diese Defizite ansprechen in aller Form, damit man sie bearbeiten kann.
Und war das nicht von vornherein klar, dass der Stärkere, politisch Stärkere, dass der Wohlhabendere diesen Prozess kontrollieren wird?
Das war im Grunde klar und das ist auch legitim. Die Frage ist sozusagen, ob man nicht auf Dauer sich dann die Probleme einhandelt, die man jetzt hat. Ja, also ich bin zum Beispiel auch von irischen Journalisten gefragt worden, von der Irish Times, was denn zu beachten wäre, wenn sich Irland und Nordirland mal wieder vereinigen sollten. Ja, worauf müsste man aus meiner Sicht achten? Und ich habe gesagt, dass man versuchen muss, sich weitgehend als gleichberechtigte Partner zu betrachten. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich wird es immer einen Stärkeren und einen Schwächeren geben. Auch Irland ist ja viel größer als Nordirland. Und so ist die Bundesrepublik viel größer gewesen als die DDR. Das ist schon klar. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem versuchen muss, gemeinsame Sache zu machen. Und darum geht's, wenn man den gesellschaftlichen Frieden haben will, auf Dauer. Ja, es geht um den gesellschaftlichen Frieden. Und was man jetzt hat, ja, ist eine sich festsetzende Spaltung. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Ja, also, was will man sozusagen auf Dauer haben? Den gesellschaftlichen Frieden? Ja, dann muss man auf Augenhöhe agieren.
Vom Literaturprofessor werden Sie nach und nach zu einem Wiedervereinigungsspezialisten, wie ich das sehe. Sie kritisieren unter anderem auch die Tatsache, dass man nach der Wiedervereinigung viele Staatsanwälte, viele Juristen, viele Hochschullehrer entlassen hat im Osten und sie dann durch... Nein? So habe ich es wahrgenommen.
Da geht es ja um den Elitenwechsel. Und ich sage ganz klar, dass in vielen Hinsichten der Elitenwechsel und der Austausch von Personal ganz wichtig und richtig war. Ja, das sage ich mehrfach im Buch, aber ich sage es auch außerhalb des Buches, in Interviews, in Podiumsdiskussionen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass sich das verstetigt hat, ja, dass sozusagen die Positionen, die damals besetzt worden sind, immer weiter mit nur Westdeutschen besetzt werden. Ja, also es gab zum Beispiel auf höchster juristischer Ebene ist 2021 zum ersten Mal eine Ostdeutsche ernannt worden als Bundesrichterin nach 30 Jahren. Ja, und ich beschreibe diese Prozesse. Ja, es geht mir nicht um den Elitenwechsel 1990, 91, 92. Den fand ich in vielen Hinsichten richtig. Gerade was die Justiz angeht, gerade was die Hochschulen in den geisteswissenschaftlichen Fächern angeht und in den Sozialwissenschaften, gerade was die Verwaltung angeht. Weil diese Leute auch das Know-how hatten. Die waren auch nicht politisch oder ideologisch verdächtig. Man brauchte die. Aber dass sozusagen die Ostdeutschen auf Dauer von diesen Positionen, von diesen Führungspositionen ausgeschlossen sein würden, das war damals nicht abzusehen, das passiert aber und das kritisiere ich. Ich kritisiere, dass heute zu wenig Leute aus dem Osten in Führungspositionen sind und das hat mit diesen auf Dauer gestellten Transfers zu tun.
Ilko Sascha Kowalczuk hat ebenfalls ein Buch geschrieben, das als eine Polemik mit Ihrem Text verstanden wird, ja. Vertritt die Meinung, dass die Ostdeutschen einen Freiheitsschock erlebt haben und sie dann gezeigt haben, dass sie mit der Freiheit nicht viel anfangen können. Wie stehen Sie zu dieser Kritik?
Also das halte ich für völlig abwegig. Ich halte es für völlig abwegig, denn man kann ja sehen, dass der Osten sich die Freiheit selber erkämpft hat im Rahmen der Revolution und der Einzige, der den Freiheitsschock erlitten hat, ist Ilko Sascha Kowalczuk. Das ist der, der nie aus dem Osten rausgekommen ist. Das ist der, der immer noch über die DDR und über den Osten schreibt. Der kennt kein anderes Thema. Das ist eine Art One-Trick-Pony. Und er kann auch vieles gar nicht erklären. Er erklärt ja das Wahlverhalten der Ostdeutschen damit. Er erklärt, dass die Ostdeutschen demokratieunfähig sind und die Freiheit nicht verstehen. Was macht er mit den 75 Millionen Wählern von Donald Trump? Was macht er mit den Wählern von Herbert Kickl an der FPÖ? Was macht er mit den Wählern von Le Pen oder von Meloni in Italien? Das sind alles keine DDR-Bürger. Das sind alles keine Leute, die eine Diktaturerfahrung gemacht haben, sondern hier geht es um Probleme in den westlichen Demokratien, die im Osten genauso wahrgenommen werden wie eben in Österreich. In Österreich ist die FPÖ gerade von 31% der Leute gewählt worden und das waren keine Ostdeutschen. Ja, man kann diese Probleme, die westliche Demokratien haben, nicht damit erklären und man kann auch den Ostdeutschen hier keine Sonderrolle zuschreiben oder sie hätten die Freiheit nicht verstanden. Das halte ich für absolut abwegig und für überhaupt kein Erklärungsmodell und es wäre gut, wenn Herr Kowalczuk sich mal irgendwie ein bisschen breiter aufstellen würde und mal den Blick auch ins Internationale heben würde, dann würde er sehen, dass die Ostdeutschen nicht das besondere Volk sind, zu dem er sie machen will.
Marco Martin, ein anderer Schriftsteller aus Ostdeutschland, der nun in Berlin lebt, hat vor kurzem in Schloss Bellevue gesagt, viele in der DDR haben zwar protestiert, aber doch, die meisten haben hinter ihrer Wohnzimmergardine gewartet, was eigentlich passieren würde. Kann man da sagen, die Ostdeutschen haben sich ihre Freiheit selbst erkämpft?
Also natürlich ist die Revolution ein Ergebnis von vielen gewesen. Man braucht sich nur die Zahlen anzusehen. Natürlich waren nicht 17 Millionen Leute auf der Straße und man muss auch nicht so tun. Und es wäre auch ein völliges Missverständnis dem Menschen allgemein gegenüber, wenn man denkt, der Mensch kommt auf die Welt als Märtyrer und Widerstandskämpfer. Auch die 63 Millionen Westdeutschen sind keine Märtyrer und Widerstandskämpfer, sondern es gibt das menschliche Normalmaß und dann gibt es sozusagen ein paar, die ins Extrem gehen auf die eine oder andere Weise. Es gibt Mutige, es gibt feige Leute. Das ist sozusagen die Breite des Menschseins, die man anerkennen muss. Ja, das ist sozusagen das eine. Und dann ist natürlich so, es hat die Bürgerrechtler gegeben. Es hat zunächst ja die Bewegung in der CSSR gegeben mit der Charta 77. Es hat die Solidarność-Bewegung in Polen gegeben. Das waren wichtige Impulsgeber auch für die ostdeutsche Opposition. Es hat die Bürgerrechtler im Osten gegeben. Die waren wichtig, die waren mutig. Die haben riskiert, ins Gefängnis zu gehen. Die haben riskiert, vielleicht sogar getötet zu werden, wenn es ganz hart kommt. Die waren wichtig. Aber natürlich war es dann auch wichtig, dass immer mehr kommen. Und es sind ja dann immer mehr geworden auf den Straßen, in den verschiedenen Städten, in Leipzig dann am 9. Oktober beispielsweise. Und dann mit einer fortgesetzten wachsenden Zahl, dass immer mehr Leute auch Mut gefunden haben, dass sie sich ein Beispiel genommen haben an den anderen, die den Mut hatten. Und wenn es diese vielen dann nicht gegeben hätte, dann wäre auch die Revolution gescheitert, weil sie dann nämlich kontrollierbar gewesen wäre. Es gab den Schießbefehl in Leipzig, der aber dann eben nicht umgesetzt wurde, weil die Staatsmacht gesehen hat, das sind zu viele und tatsächlich, das ist das Volk und wir sind diejenigen, die hier irgendwie umsteuern müssen. Ja, es hat diesen Kipppunkt gegeben. Eine Freundin von mir, die damals in Leipzig gewohnt hat, die war dabei. Das war eine Situation, in der es auf der Kippe stand. Und es war wichtig, dass so viele auf der Straße sind. Natürlich nicht alle. Ja, es wäre auch eine vollkommen absurde Vorstellung, wie gesagt, vom Menschsein selber, dass der Mensch als Märtyrer auf die Welt kommt. Und als Freiheitskämpfer, das gibt die Normalität gar nicht her. Man ist ja in Abhängigkeiten, in familiären Abhängigkeiten. Man denkt an die Kinder, man denkt an die Eltern und so weiter. Man kennt die Methoden der Stasi, ja, die ja auch mit Sippenhaft und allem Möglichen gearbeitet hat, die Familien zerstört hat. Will man das riskieren? Das muss ja jeder für sich aus seiner Situation heraus entscheiden. Und das ist auch legitim so. Und ich halte es für problematisch, sich sozusagen da Urteile anzumaßen, nur weil man es vielleicht selber anders gemacht hat. Das zeigt, wie wenig man vom Menschsein versteht. Nämlich gar nichts.
Und wie stehen Sie zu dem Argument, die Ostdeutschen würden immer wieder in die Opferrolle zu schlüpfen versuchen? Nach dem Krieg Opfer Hitlers, nach dem Kommunismus Opfer Stalins und der Sowjets, nach der Wiedervereinigung Opfer Westdeutschlands.
Ist das so?
Sowas habe ich gehört.
Da müsste ich erstmal näher drüber nachdenken, ob ich dem zustimmen kann, ob das so ist. Es gibt sicher erstmal gute Gründe dafür, das so zu betrachten, ja, dass man natürlich in bestimmten Abhängigkeiten war. Also sie als Opfer Hitlers zu beschreiben, halte ich natürlich für abwegig, ja, dass die Deutschen sich selber als Opfer beschreiben im Dritten Reich. Das halte ich für völlig abwegig, ja, das ist geradezu irrsinnig angesichts der Verbrechen, die die Deutschen insgesamt begangen haben. Und danach ist es natürlich so, dass sozusagen der Osten in eine andere Situation historisch gekommen ist als der Westen. Der Westen hat den Marshallplan bekommen, die Re-Education, die Westbindung, und er hat den riesigen Schuldenerlass bekommen. Das heißt, der Westen hat die Erfahrung machen können, dass die Demokratie in frei und reich werden lässt. Der Osten hat weitere 40 Jahre Diktatur bekommen, beziehungsweise 44 Jahre von 1945 angerechnet. Und das ist natürlich eine andere historische Erfahrung. Und wo ich auch wieder sagen würde, es gab Leute, die haben die Möglichkeit genutzt zu fliehen, solange das ging bis 1961, oder sie sind in den Widerstand gegangen. Viele Leute sind dabei ums Leben gekommen, an der Mauer oder auch sonst irgendwie. Ich glaube, die letzte Hinrichtung in der DDR gab es 1981, also es gab ja auch die Todesstrafe noch lange Zeit. Das heißt, es sind sozusagen ganz andere politische Bedingungen, die der Einzelne für sich selber gar nicht definieren kann, sondern wo er auch Spielball der Mächte geworden ist. Viele Gebiete im Süden der DDR waren ja zunächst von den Amerikanern besetzt, bevor dann diese Gebiete in Thüringen und Sachsen für West-Berlin eingetauscht wurden. Ja, was hätte der Einzelne da machen sollen? Und dann hat er eben historisch Pech gehabt, könnte man sagen, da eingesperrt zu werden durch die Geografie, durch die geschichtlichen und die politischen Entwicklungen. Also im Englischen gibt es den Begriff Victim Blaming. Das würde ich hier dann sagen. Das ist Victim Blaming. Ja, das sagen dann die, die selber nicht betroffen gewesen sind. Die haben dann gut reden, könnte man sagen. Und man muss sich das im Einzelfall angucken und man muss sich das differenziert ansehen. Aber in der Allgemeinheit, das so zu sagen, ist das Victim Blaming.
Sie befassen sich mit der Literatur, zitieren auch ab und zu Schriftsteller wie Patrick Süskind, der im Westen gelebt hat, sich in der Bundesrepublik sehr wohl gefühlt hat und nach der Wiedervereinigung plötzlich dann nach Osten schauen musste. War das eine Erfahrung, die viele durchgemacht haben und auf die sie nicht vorbereitet waren, dass man plötzlich die Ostdeutschen oder breiter gefasst Menschen aus dem Osten als Objekt und nicht als Subjekt eines Prozesses zu betrachten?
Das ist ganz sicher so. Also ich würde sagen, dieser Text von Patrick Süskind aus dem Sommer 1990 ist ein sehr, sehr kluger, sehr umsichtiger Text, weil er sozusagen die ganze Dialektik des Prozesses reflektiert. Aber viele im Westen haben das eben gar nicht gesehen. Sie haben entweder gedacht, es ändert sich für sie nichts, oder sie müssen sich damit nicht befassen, oder sie interessieren sich nicht für den Osten. Das ist ein wichtiger Punkt. Beispielsweise waren ja auch die Grünen gegen die Wiedervereinigung als Partei. Und das hängt auch natürlich damit zusammen, dass sich der Westen, so ist es verschiedentlich von Habermas, aber auch von anderen beschrieben worden, auf dem Weg der Internationalisierung gesehen hat, auf dem Weg nach Europa, während die Ostdeutschen erstmal Deutsche werden wollten. Die Ostdeutschen wollten erstmal in Deutschland ankommen, während die Westdeutschen in Europa ankommen wollten. Und die Westdeutschen fühlten sich jetzt zurückgezogen in dieses nationale, nationalistische Paradigma durch die Ostdeutschen. Also die Ostdeutschen sind sozusagen eine Begegnung für die Westdeutschen mit einer früheren Entwicklungsstufe, wenn ich es mal so sagen will. Und das fanden die unangenehm, abgesehen davon, dass sie jetzt gedacht haben, sie müssen Geld bezahlen und wie auch immer. Aber die Westdeutschen haben sich einfach super bequem gemacht außerhalb des Eisernen Vorhangs. Das sagt nicht nur ich, sondern das sagt beispielsweise auch der ungarische Nobelpreisträger Imre Kertész, ja, und andere in Ost- und Mitteleuropa, andere Autoren, Philosophen, Schriftsteller, Intellektuelle kritisieren genau das, wie bequem es sich der Westen in dieser Situation gemacht hat. Und ich habe ja vorhin noch mal Helmut Schmidt zitiert, der sich eben dagegen verwahrt hat, dass sich der Westen, die USA oder auch andere, als Unterstützer der Solidarność-Bewegung zeigen, damit die Stabilität innerhalb Europas nicht gefährdet wird. Ja, also auf Kosten der Polen. Ja, das ist sozusagen das Perfide dabei. Ja, Hauptsache, wir haben unsere Ruhe. Die sollen sich auch ruhig verhalten. Wir unterstützen die nicht. Wir helfen denen nicht in ihren Befreiungsbewegungen. Und das ist Teil des Problems, was ich mit kritisiere. Man hat sich schön eingerichtet in dieser freien und reichen Welt. Auf Kosten des globalen Südens einerseits, aber auch auf Kosten der Länder, die von der Sowjetunion unterjocht worden sind.
Und ist es nicht der gleiche Mechanismus, den man heute gerade in Ostdeutschland betrachten kann in Bezug auf die Ukraine?
Inwiefern, das müssen wir erklären.
Wir wollen den Frieden, koste es, was es wolle. Und die Ukraine, naja.
Also das spielt sicher eine Rolle. Ja, also der Frieden ist sozusagen mit, ja, das Hauptargument in diesen Debatten. Ja, also insofern haben Sie recht. Insofern kann man die Analogie herstellen. Der Frieden ist wichtiger, wobei man dann dagegen sagen muss, was für eine Art Frieden soll das sein? Und wer hat den Frieden? Was ist das für eine Art von Frieden, wenn man dann in der Ukraine lebt und von den Russen unterjocht ist, wenn es da eine Besatzungsmacht gibt, wenn Teile des Landes verloren gehen, wenn man da diesen entsetzlichen Krieg über sich ergehen lassen muss? Ja, also es ist immer die Frage, Welche Qualität hat dieser Frieden? Und für wen? Für wen ist dann Frieden?
Das heißt, der Osten wiederholt einige Fehler des Westens, würde ich sagen.
So sieht's aus. Ja, das ist auch was ich nicht verstehe. Also ich verstehe sozusagen diese Position, die es verstärkt im Osten Deutschlands gibt, überhaupt nicht.
Sie beschreiben auch die Rezeption des Buches von Gustav Freytag, Sollen haben. Was hat es mit der Ost- und Westteilung zu tun? Als Freytag sein Buch geschrieben hat, hat noch keiner an die DDR gedacht.
Ja, weil es um eine spezifische Teilung Europas im Sinne eines Kulturmusters geht, nämlich sozusagen das westlich aufgeklärte, ordentliche Europa, das freiheitliche Europa und das östliche Europa. Also es geht um die Ostsemantik, die da drin steckt, die kulturelle Ostsemantik, die mentalitätsgeschichtliche Ostsemantik und das Europa, das aus der westeuropäischen Sicht das eben unordentliche Europa ist, vielleicht das hässliche Europa, wo Dinge nicht funktionieren, wo man sich auf einer anderen Zivilisationsstufe befindet. Und Freytag hat ein zutiefst antisemitisches Buch geschrieben, ist sozusagen ein Ausdruck des Antisemitismus, wie man ihn sich schlimmer gar nicht vorstellen kann. Der Germanist Hans Meyer hat darauf hingewiesen, dass die Art und Weise, wie die Juden hier dargestellt werden, im Grunde einen direkten Vorläufer bildet für die Zeitung im Nationalsozialismus, Der Stürmer. Ja, also dass sozusagen die Imagologie dieselbe ist, aber das betrifft eben auch das extrem ausgeprägte antislawische Moment, dass sozusagen eine ganz klar feindliche Stimmung gemacht wird gegen die Polen, gegen die Russen, gegen die Slawen insgesamt. Und Freytag ist auch derjenige, der den Begriff der polnischen Wirtschaft einführt, in dem Sinne, dass hier Dinge nicht funktionieren, dass Dinge nicht ordentlich gemacht werden, wie auch immer. Es ist jedenfalls ein hochgradig negativ besetzter Begriff. Und es geht mir darum zu zeigen, wie lange die negative Besetzung dieses Begriffs Osten und Osteuropa schon im Gange ist und wie das nachwirkt bis heute.
Könnte man sagen, dass die Beziehung zwischen West- und Ostdeutschland einiges auch über das Verhältnis zwischen Westeuropa und Osteuropa sagt?
Absolut. Also man kann diese Asymmetrie ja auch beobachten. Das ist auch ausführlich beschrieben worden in dem Buch, das der bulgarische Politologe Ivan Krastev mit dem Amerikaner Holmes zusammen geschrieben hat. Das heißt, das Licht, das erlosch, the light that faded, die haben das auf Englisch geschrieben und die beschreiben eben diese Asymmetrie, dass die Länder, die früher zum sogenannten Ostblock gehört haben oder zur Sowjetunion, dass sie dann Teil der Europäischen Union werden wollten oder Teil eben Westeuropas, des freien westlichen Europas und dass ihnen dann aber immer gesagt worden ist, wie es gemacht wird und wo es lang geht. Also sozusagen der Ort wäre dann Brüssel. Es wird ihnen von Brüssel aus diktiert, wie sie was zu machen haben. Und sie sind sozusagen in das sogenannte Nachahmungsparadigma reingekommen. Also der Westen als Vorbild und sie müssen immer alles so machen, wie es im Westen gemacht wird, weil das das Vorbild ist. Krastev und Holmes beschreiben, wie diese Länder das eine Weile gemacht haben und dann aber zunehmend auch sich davon entfernt haben wieder, weil sie gesagt haben, wir dürfen unsere nationalen Traditionen nicht aufgeben. Also dass Polen zum Beispiel ein stark katholisches Land ist, das darf man nicht vernachlässigen in diesen Zusammenhängen. Oder ins Extrem getrieben hat es Orbán mit Ungarn, ja, wo es dann auch so stark antidemokratische, antifreiheitliche Bewegungen gibt, aber wo auch im Grunde der Nationalismus wieder so stark gemacht worden ist. Weil man aus diesem Nachahmungsparadigma aussteigen wollte, aus dieser Asymmetrie, weil man sich auch nicht mehr weiter belehren lassen wollte von den Westeuropäern. Ja, man wollte sozusagen erwachsen werden und das spiegelt sozusagen diese Struktur zwischen Westdeutschen und Ostdeutschen als innereuropäische Struktur.
Das Gespräch mit Professor Dirk Oschmann müssen wir aus zeitlichen Gründen unterbrechen. Das ganze Interview finden Sie aber auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Schauen Sie vorbei, genießen Sie den Samstag und bis morgen, sagt Ihnen Joachim Ciechirski. Do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.